sagen, ich habe die Zeitungen gelesen ab dem Jahr von 6 und 7, stundenlang jeden Tag nach der Primarschule. Also ich muss ganz einfach sagen, die Börsen sind komplexer wie früher.
Wie sieht es bei Kryptowährungen aus?
Ich finde die Kryptos extrem spannend als Produkt, oder?
Willkommen bei Unlocked, dem Podcast von Swissquote, in dem wir Menschen zu Wort kommen lassen, die die Finanzwelt bewegen und die Märkte prägen. Heute nehmen wir euch in eine Welt, in der Strategie, Intuition und Timing aufeinandertreffen. Unser Gast ist bekannt für seine klare Haltung zu den Märkten, seine scharfe Analyse und seinen ganz eigenen Stil. Herzlich willkommen bei Unlocked, François Bloch.
Hallo Cyril, freue ich mich sehr, dich zu begrüßen hier, und es ist sicher eine spannende Sache, mal ein bisschen dem erweiterten Publikum genau zu erklären, was hinter den Strategien steckt, die auch bei der Swissquote zur Anwendung kommen.
Ja, die erste Frage, François, wie bist du überhaupt in die Finanzwelt gekommen?
Also ich glaube, es ist mal die Faszination gewesen von den Märkten, die Wirtschaft, der Kontakt mit den Menschen und die Entwicklung. Weil ich glaube, die Finanzwelt ist ja ganz spektakulär in Sachen Börsen, weil man ja kann Produkte entwickeln aus dem Nichts heraus und dann antreten die Weltbesten. Und das hat mich immer fasziniert, etwas herzustellen, was wirklich unique ist und auch einen großen Anspruch hat an die Kundschaft und natürlich der Kontakt natürlich mit den Investoren zum Schluss, um auch immer sich zu challengen, wie man jede Woche oder jeden Tag besser kann werden innerhalb seines Tätigkeitsfeldes.
Aber hattest du diese Idee schon seit Kind im Kopf oder ist das dann erst so mit der Laufbahn gekommen?
Ja, ich muss dir ganz offen sagen, ich habe die Zeitungen gelesen ab dem Jahr von 6 und 7, stundenlang jeden Tag nach der Primarschule, und schon vor der Schule habe ich Zeitungen gelesen, und da ist natürlich zuerst mal Sport gewesen als erstes, dann Politik und dann schon mit 8, 9 schon die Wirtschaft und mit 10 habe ich die Bilanz jeden Monat gelesen und mit 11 das Wall Street Journal abonniert auf Englisch. Also du siehst, die Faszination Börse ist dann immer wie schneller und immer wie größer geworden. Und so mit 13, 14 habe ich dann schon die Börsenkurse jeden Tag nachvollzogen und analysiert, was passiert. Und das hat mich relativ fasziniert, dieses Auf und Ab in den Märkten. Das ist schon interessant, weil man dann auch mit der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung, Politik in Verbindung kommt. Und das macht die Börse richtig spannend, weil es ist jeden Tag, werden ja die Karten neu gemischt. Und das macht eigentlich den Schein, dass man immer jeden Tag wach ist und sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen kann.
Es ist eigentlich eher untypisch, dass man bereits in so jungen Jahren sich mit dem Thema Börse oder auch Wirtschaft befasst. Also gab es da einen Mentor, wo dich dahin getrieben hat, oder bist du einfach selber drauf gekommen? Also selber, das hat dich einfach interessiert, das Thema, oder gab es da wirklich einen Mentor, wo du sagst, hey, der hat mir das Ganze beigebracht?
Also beigebracht kann man sich nicht sagen. Ich habe mir sehr viele selber beigebracht, aber sind natürlich Ideengeber und Mentoren. Ich denke an Warren Buffett, an Charlie Munger. Da gibt es noch andere Leute aus der Schweiz wie Ebner und Konsorten. Also ich habe da relativ mich sehr stark befasst mit diesen Leuten, was sie machen. Mich hat auch schon in jungen Jahren fasziniert, was die Ems-Chemie hingebracht hat. Ich meine, von einem Unternehmen, das relativ schwach war auf den Beinen und dann von Herrn Ebner aufgekauft wurde, also von Herrn Bloch aufgekauft wurde. Und das, diese Geschichten haben mich relativ stark fasziniert, wie Unternehmen sich positionieren, wie sie mit den Kunden umgehen und wie sie sich für die Zukunft positionieren, weil das sind ja alles Unternehmen, die im Wettkampf sind mit anderen Unternehmen auf der ganzen Welt. Und dieser Spirit hat mich relativ stark fasziniert, weil für mich auch Sport interessant ist. Da habe ich gesagt, Börse hat noch mehr Nervenkittel, weil das ist die ganze Welt. Da hast du Amerika, da hast du Japan, da hast du Europa, du hast extrem viele Sachen, und für mich ist immer entscheidend gewesen, die Faszination, die die Börse entwickeln kann, für die Investoren weiterzugeben mit Seminaren, mit Berichten an verschiedenen Kanälen über TV, CNBC und. Und da habe ich dann relativ schon fast in den ganz jungen Jahren in diese Welt einzutauchen. Ich glaube, der erste Börsentipp, den ich journalistisch abgegeben habe, war mit 19, und das ist relativ jung, oder? Und das hat mich schon fasziniert, da schon mitzuspielen, natürlich analysieren, was da dahinter steckt, um dadurch etwas herauszuholen für die Leser, Investoren, die mir gefolgt sind. Also ich meine, da gibt es ganz Neudeutsch, wenn wir sagen, die Followers, die gab es schon vorher, oder? Und es war natürlich schon spannend, in diesem Welt sich zu behaupten, bestehen und natürlich auch Ideen zu entwickeln und schlussendlich sich zu challengen. Das heißt, mit den Investoren zu sprechen und anzuschauen, ob das jetzt eine gute Strategie ist oder nicht und wie man sich einfach abwägen und lavieren, was kann man am besten machen, was vielleicht auch noch wichtig war, ich habe relativ jung mit Computer angefangen. Das hat mich dann schon relativ zusätzlich fasziniert, was kann man mit Computer machen an der Börse, mit Strategien. Und ich bin dann relativ schnell in komplexe Finanzstrukturen reingekommen, beruflich. Und das hat mich dann schon richtig nach vorne gepeitscht, das Ganze. Also wirklich faszinierend, muss ich sagen.
Genau, also das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, du bist schon sehr, sehr lange an der Börse dabei. Wie siehst du die Entwicklung der Börse selber jetzt über diesen Zeitraum, wo du jetzt aktiv bist? Also kann man Börse mit noch vergleichen, wo du gestartet hast versus wie sie heute ausschaut?
Also man muss ganz einfach sagen, die Börsen sind komplexer wie früher. Man hat natürlich auch Instrumente, die viel interessanter sind wie früher, wie vor 20, 30 Jahren. Ich erinnere mich an die ersten Convertible Bonds, die ich als Risk Manager gepreist habe. Das ist vor über 32 Jahren gewesen. Und da hat man richtig komplexe Maschinen aufgebaut mit Programmieren. Ich bin jeden Sonntag ins Geschäft gekommen, um 8, 9 Uhr morgens oder bis um 6 Uhr abends, 7 Uhr programmiert und am nächsten Tag wieder ins Office um 5 Uhr morgens. Das heißt, es war noch nicht, diese Systeme waren noch nicht so schnell, wie sie heute sind. Heute natürlich kann ich dir sagen, mit der Komplexität, die man heute einsetzt, oder, kann man natürlich viel interessanter und spannendere Produkte für den Endinvestor kreieren. Und ich glaube, das hält mich richtig jung, weil genau jetzt Reverse Convertibles oder sind natürlich in genau dieses Feld, wo du natürlich die Komplexität reinpacken kannst in ein einfach erwerbbares Produkt. Und das macht die Faszination der Börse für mich heute aus. Das heißt, die ganzen Selektionsprozesse, die dahinter stecken, wie kommt eine Aktie in ein Basket rein, welche fällt raus, oder? Und was für mich der spannendste Punkt momentan ist, diese ganzen Selektionsmodelle, oder? Also ich habe zu Hause extreme Modelle dahinter, um das vielleicht ganz einfach zu erklären. Wir haben 120.000 Aktien habe ich in diesen Modellen drin. Ich glaube, eine normale Schweizer Privatbank verfolgt vielleicht 1.000 Aktien mit 50 oder 80 Analysten. Ich verfolge 120.000 Aktien. Und das Verrückte an diesem System, die ich zu Hause programmieren und ausnutzen, ist, dass du, um das einfach zu erklären, du hast jetzt 120.000 Aktien. Du hast 110 verschiedene Finanzkennzahlen, verschiedene, oder? Und die hast du quartalsmäßig, bekommst diese Zahlen. Du machst Zahlenreihen über 10 Jahre. Du hast 10 Jahre mal 4 ist 40, mal 120. Kannst du dir vorstellen, wie viele Zahlen das sind. Jetzt, das Spannende, jetzt kommen meine Leidenschaften Fußball, treten diese 120.000 Aktien gegeneinander an. Jeden Abend, von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr, spielen sie gegeneinander. Und dann kommt wie eine Pyramide am Schluss raus die besten 5, 6 Aktien und die werden dann reingepackt in ein strukturiertes Produkt. Natürlich mit Vorgaben, da kommt die zweite Vorgabe, die Größe, und sagt, ja, du kannst keine Titel haben oder eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Franken, Dollar oder Schweizer Franken oder Euro. Und natürlich, du musst einfach wissen, kann diese Firma im nächsten Jahr mehr Gewinn erzielen wie im letzten Jahr? Und da kommt natürlich die ganze ethische Komponente rein, wo ich sage, wenn du ein Produkt machst, da muss es ethisch auch verheben. Du kannst sagen, ja, die Bank braucht Volumen, aber ich sage immer, es ist wichtig in erster Linie, dass das Produkt ethisch verhebt. Warum sage ich dir das da so direkt? Ganz einfach, weil du hast in dem Sinn nachher sogenanntes Nachfolgegeschäft, wo du gar nicht mehr die Kunden akquirieren musst, sondern die kommen automatisch, wenn das Produkt wieder zurückbezahlt wird. Und das macht natürlich dieses Geschäft viel interessanter. Warum? Weil du natürlich die Client Prospection, die musst du gar nicht mehr machen im bestehenden Sinn, weil die kommen automatische Kunden, die glauben an dein System und dann ist das, diese Faszination ist noch viel größer, weil du machst etwas, ein Produkt, das du ethisch 100% vertreten kannst, weil du die ganze Selektion vorher gemacht hast.
Genau, also du hast gesagt, du hast eben, du analysierst 120.000 Aktien über Modelle, also was macht dann für dich eigentlich ein guter Marktbeobachter? Also muss der eigentlich programmieren können, seine Modelle entsprechend selber bauen können? Oder was braucht ein guter Marktbeobachter noch on top? Sind es hauptsächlich diese mathematischen Skills oder gibt es andere Skills, wo du sagst, die gehören auch noch on top dazu?
Ich glaube, der siebte Sinn ist ganz wichtig. Warum? Du weißt ja, dass in den Datenmodellen gibt es auch Fehler, oder? Mhm. Und für mich ist eine Maschine nicht immer perfekt. Warum ist nicht perfekt? Weil es gibt ja falsche Zahlen, die in die Systeme reinkommen und die musst du dir aus dem Bauch heraus herausspüren, dass etwas nicht stimmt.
Das also heißt, braucht das Gespür für den Markt, für die Aktie.
Es braucht ein Gespür. Also das heißt, in der Endausscheidung oder muss ein Gespür haben für den Markt. Was ich mache in meinen Systemen, ist, dass ich einen sogenannten Filter einbaue und sehe, wenn jetzt eine Firma vom ersten Quartal zum zweiten Quartal im gleichen Jahr mehr als 30% mehr Gewinn erzielt, oder? Da gibt es ein sogenanntes Warning, oder? Um zu sagen, hey, hallo, was ist hier passiert? Stimmen diese Zahlen? Dann gehe ich selber rein in die Geschäftsberichte der Banken oder der Finanzfirmen oder auch der Chemiefirmen und sage, stimmen diese Zahlen, die meine Systeme rausgeholt haben oder nicht, oder? Weil es gibt immer dieses Error, wo man einfach schauen muss, ja, warum ist da diese Zahlen so? Das heißt, du kannst sehen, dass eine Aktie springt im Ranking, oder? Weil alle Aktien haben ein sogenanntes Ranking bei mir, oder? Und wenn eine Aktie von Platz 20 auf den Platz 1 springt innerhalb des gleichen Sektors, innerhalb von 3 Monaten, dann stimmt normalerweise etwas nicht, oder? Und um das zu verhindern, habe ich 2 verschiedene Sicherheitsmaßnahmen eingebaut in meine Systeme. Erstens, jede Finanzkennzahl, wenn sie sich verändert im Ranking, gibt es eine andere Farbe. Das heißt, du fährst von blau auf rot oder von rot auf schwarz und so. Das heißt, es gibt eine Veränderung innerhalb des Gesamtbildes deines Portfolios. Und die zweite ist, dass wenn du das siehst, dass eine Aktie vom Platz vom 4. Quartil ins 1. Quartil springt, dann sagst du ganz offen gesagt, da stimmt was nicht, oder? Und das sehe ich dann natürlich über diese Warnsignale und dann gehe ich direkt vom Computermodell in das Maschinelle, das heißt in meine Person und sage, schau mir das genau an, was ist da passiert, warum kommen die Zahlen auf einmal bei dieser Firma so gut raus, oder? Und da gibt es noch ein drittes System, das ich eingebaut habe, das ist, dass ich ein Mirror mache der sogenannten Webseiten und sehe, wenn eine Firma ihre Webseiten verändert, das ist immer ein Zeichen, dass etwas passiert, oder? Ob neue Produkte auf den Markt kommen oder nicht, oder? Und das siehst du, wenn jetzt dieser Mirror sagt, oh, da ist es bei der Firma XY, ist eine Veränderung hat stattgefunden auf der Webseite, dann schaue ich nach, ob da jetzt ein vorzeitiges Produkt-Announcement kommt. Das heißt, ich muss einfach strategisch vor der Konkurrenz sein. Und das kann ich durch in dem Sinn machen, dass ich dann sehe, dass ich auf der Webseite, es hat sich etwas verändert, oder? Das ist noch ein zusätzlicher Gimmick, den ich eingebaut habe in meinem System, um wirklich einfach alles rauszuholen.
Also alles made by François Bloch schlussendlich?
Nein, das nicht. Aber ich sag's, es ist eine Kombination von bestehenden Systemen. Ich sage immer ein Topo, wie im Bett, wenn du ein Bett hast, hast du ein Topo, dass du besser schläfst, oder? Und genau das mache ich in sogenannten Topo über die bestehenden Informationssysteme. Und dann tue ich natürlich das nochmals challengen. Die Information, die ich vom einen System bekommen habe, challenge damit an meinem anderen System und zu sehen, können diese Zahlen stimmen oder nicht? Ich habe jetzt heute Morgen ein interessantes Beispiel gesehen. Da geht es um einen ETF, gedeckte Calls auf Silber, oder? Und da habe ich jetzt fantastische Zahlen gesehen von diesem Produkt, oder? Und da sehe ich natürlich, das eine System hat die falschen Zahlen angewendet. Warum hat sie die falschen Zahlen angewendet? Sie hat nur die Performance des ETFs genommen, aber nicht die Dividendenausschüttung. Was heißt das konkret? In diesem Fall hat dieser Silver ETF Call Option Strategy hat eine Dividende aktuell von 19,8%. Wenn du das jetzt nur im Aktienkurs nicht reflektierst, oder, hast du eine ganz andere Performance, wenn du ein System hast, wo ich ein Spezialsystem, wo sogar noch die Dividende im Aktienkurs reflektiert über die Performance-Bereiche. Das heißt, wir schauen ganz genau tief hinein, ob wir da wirklich etwas ganz Spannendes entdecken, was andere Systeme nicht entdecken und probieren dann auf legale Art und Weise hier einen Nutzen herauszuholen für den Investor.
Sehr spannend. Vielleicht auch hier ein kleiner Disclaimer, das sollte keine Anlageberatung sein. Wir sprechen hier wirklich einfach über die Strategie von François Bloch, über seine Ideen, wie er die auch umsetzt, aber wirklich keine Anlageberatung. Gehen wir ein bisschen weg von deiner Strategie, von deiner Methodik, sprechen wir ein bisschen über die aktuelle Marktsituation. Wie siehst du die Märkte Stand heute?
Also ich finde, es haben noch nie so viele Opportunitäten gegeben im Schweizer Markt, Europa und Amerika, wie wir es heute vorfinden. Wir haben natürlich eine ganz andere Situation wie vor 3 oder 4 Jahren. Heute hast du relativ tiefe Zinsen. Du hast wieder die Technologieaktien, die relativ stark nach oben tendieren, aber nur ausgewählte Titel. Und du hast eine Bankenrallye in Europa und nie dagemäßen aus. Das heißt, die Bankaktien in Europa sind momentan die Zuglokomotive, wie man sie schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Du hast hier zum Beispiel die spanischen und italienischen Bankaktien sind wieder auf dem 10-Jahres-Höchst. Und was das Verrückte ist, wenn wir schon ein bisschen Strategie sprechen, oder? Du siehst ja, dass die italienischen und spanischen Bankaktien, die zahlen 7-8% Dividendenrendite momentan und die Aktienkurse sind auf dem 10-Jahres-Hoch. Das ist relativ spannend. Das heißt, du hast jetzt Firmen, die zahlen extrem hohe Dividenden. Normalerweise, wenn du extrem hohe Dividendenrenditen ausbezahlst, hast du einen Downshift auf dem Aktienkurs. Aber sprechen wir von Unicredit, Santander oder San Paolo, diese Aktien ziehen und ziehen und ziehen und die Dividende ist wirklich absolut phänomenal. Wenn man jetzt anschaut, und jetzt komme ich zu der Marktstrategie, mit den aktuellen Zinssätzen in Europa. Das heißt, du hast jetzt erstmals doppelte oder dreifache Renditen gegenüber einer 5- oder 10-jährigen deutschen oder italienischen Anleihe. Das ist also relativ etwas ganz Verrücktes, was wir sehen, das wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und das ist eine Anomalie, die wir in den letzten 15, 20 Jahren nie mehr gesehen haben. Wir hatten das früher in der Vergangenheit, um das vielleicht kurz zu schließen, die Klammer, mit BNP. BNP zahlte relativ hohe Dividendenrenditen, 6,5-7%. Aber der Aktienkurs wäre nie so stark nach oben tendiert in den letzten Jahren. Aber wenn du jetzt die Dividenden zusammenrechnest mit der aktuellen Kursen, hast du eine Rendite, die ist 2- oder 3-mal so hoch wie eine Staatsanleihe aus Frankreich. Und das ist relativ verrückt, oder?
Aber eben die Banken haben natürlich jetzt auch wieder vom höheren Zinsniveau profitiert. Sie haben auch jahrelang Nullzinsen, sogar mit Negativzinsen operieren müssen. Also du bist nicht der Meinung, dass wenn jetzt die Zinsen wieder tendenziell gesenkt werden, dass dann vielleicht auch die Banken wieder in schwierige Situationen kommen?
Ich würde es anders erklären, lieber Cyril. Wenn du die Banken anschaust, hast du ein neues Konkurrenzverhältnis. Du hast immer wie größere Bankkonglomerate in Europa, die sich das Feld aufteilen. Für mich das spannendste Beispiel, das wir haben, um dir eine Frage perfekt zu beantworten, ist die ING, oder? ING hat einen relativ kleinen Heimmarkt. Holland ist nicht so groß. Aber wenn du anschaust, wo ING momentan tätig ist, sie ist in Deutschland, glaube ich, die größte Online-Bank momentan im Retail-Bereich und die wachsen und wachsen und wachsen mit ihrer Strategie. Und das ist relativ faszinierend, dass eine ING momentan in Europa das Feld aufrollt, aber zum Beispiel im Investmentbanking nicht eine große Rolle spielt. Aber Retail-Kunden bis 1 Million extrem stark unterwegs sind.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Aktienmärkte gesprochen. Gibt es auch andere Märkte, die du im Visier hast? Also schaust du auch auf die Commodities, Kryptowährungen, Anleihen? Hast du so ein Gesamtbild? Wo siehst du momentan eigentlich die größten Opportunitäten?
Also ganz offen, lieber Cyril, also wenn ich kein Gesamtbild hätte, könnte ich keine Strategie fahren. Also machen wir es mal Schritt für Schritt. Anleihen würde ich auf keinen Fall spielen. Das macht keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Weil die Staatsverschuldung wird immer wie größer. Die Nationalbanken müssen mehr und mehr Geld drucken. Das heißt auch, dass die Geldentwertung über die Jahre größer wird. Das heißt, wir haben immer wie mehr Staatsanleihen und wir wissen nicht, zu welchem Zinssatz diese Staatsanleihen herausgegeben werden müssen. Was wir jetzt aber ein interessantes Phänomen haben. Wir haben am kurzen Ende, den kurzen Laufzeiten bis auf 1 Jahr, ich sage die 12-Monats-Papiere, haben wir relativ tiefe Zinsrenditen. Aber wenn du jetzt auf 10, 15 oder 20 Jahre rausgehst, wird die Kurve relativ steil nach oben gehen. Das heißt, du hast extrem hohe Zinsen, die du bezahlen musst, um noch überhaupt Kapital zu bekommen von guten Investoren. Das heißt, wir haben hier ein neues Phänomen, dass sich momentan die Zinsen am kurzen Ende relativ tief sind, aber auf dem langen Ende über 5, 6 oder 7 Jahre werden die Zinsen springen in der Rendite extrem nach oben. Du hast jetzt gesehen, zum Beispiel die 10-jährigen US-Treasuries sind wieder über 4% gesprungen. Vielleicht in einem halben Jahr sind sie bei 4,5 oder 5. Und das ist natürlich die große Frage, wie die amerikanische Regierung diese Zinsen bedienen kann, oder? Und da haben wir schon die große Frage, was macht Trump? Was macht das Fed, oder? Das sind die großen Fragen. Wenn ich jetzt Investor wäre, würde ich ganz offen dir sagen, ja, Zinsanleihen sind nur dann interessant, wenn du einen Aufschlag hast auf einer fixen Laufzeit, oder? Und da kommen wir zu den Produkten, die ich vor 20, 30 Jahren gemacht habe. Das sind sogenannte Floaters. Floaters haben in dem Sinn einfach einen Aufschlag auf den bestehenden 3-Monats-Satz. Das Problem bei den Floaters ist aber ein anderes. Angenommen, du hast einen 10-jährigen Floater. Du fixierst den lieber plus 0,5%. Das ist alles gut und recht. Aber wenn die Zinsen 5 oder 6% machen, dann hast du auf dem Wert des Bonds einen gigantischen Bewertungsverlust, weil niemand wird dir diesen Bond zurückkaufen bei einem Libor-Aufschlag von 0,5, wenn du auf der anderen Seite 6 oder 7% bekommst. Das heißt, du hast in dem Sinn ein Nachfragemanko bei den Obligationen, weil die Attraktivität über die expansiven Nationalbankstrategien nicht mehr vorhanden sind für Obligationen.
Also der Anleihen eher skeptisch. Wie sieht's bei Kryptowährungen aus?
Also ich muss dir sagen, ich habe erstmals mich mit Kryptowährungen befasst, wo der Bitcoin bei 2.500 war. Ich hätte müssen investieren, sage ich dir
nicht ganz offen. Nicht investiert, okay. Da bin ich nicht der Einzige, gut zu wissen.
Ich finde die Kryptos extrem spannend als Produkt, oder? Was mich immer ein bisschen nervös gemacht hat bei Kryptos, gab immer diese Coins und diese ganzen Geschichten, oder? Und ich habe da immer ein schlechtes Gefühl, dass da Betrug ist, oder? Bei Bitcoin wissen wir nicht genau, was dahinter steckt. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Blackbox, die immer wie größer wird. Wir wissen nicht genau, was passiert, wenn der Code herausgefunden wird. Es sind also gewisse Unabhängigkeiten, die wir nicht kennen und wissen. Und aus diesem Grund bin ich einfach der Meinung, dass Bitcoins für Investitionszwecke nicht überragend sind, eher mit einem großen Fragezeichen versehen sind, außer man ist sich bewusst den Risiken, die man eingeht. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man Bitcoins macht und Konsorten, was sicher die neue Finanzweltordnung ist, dann muss man einfach sagen, ja, es ist ein spannendes Produkt, weil ich finde, es ist von der Demokratieverständnis ist etwas ganz Tolles. Du hast diese 21 Millionen Units oder Coins, die überhaupt rauskommen, oder? Das ist eine klar begrenzte Anzahl von Holdern in dem Sinn. Und das macht natürlich den Preis richtig spannend von dem Produkt. Aber wir müssen immer sagen, ja, es ist ein spannendes Produkt, aber weiß nicht, was dahinter steckt, oder?
Also sicherlich, man muss sich den Risiken bewusst sein und vielleicht so als gute Beimischung im Portfolio hat, hätte sich zumindest in den letzten Jahren auf jeden Fall bewährt. Wie stehst du zu den Commodities? Ich meine, Gold, Silber momentan eine extreme Rallye. Verfolgst du das auch? Gehe ich davon aus? Ja. Bist du aber selber auch, sag jetzt mal, Commodities, sagst auch, das gehört eigentlich in ein Portfolio dazu?
Also wenn du vor 30, 35 Jahren auf der Bank angefangen hast zu arbeiten, heißt es immer geheißen, 10% muss Gold sein. Und ich glaube, dieser Tage ist 10% Gold eher eine Untergewichtung. Ich bin der Meinung, dass ich sage, sogar auf 15% draufgehen. Das einzige Problem, was du bei Gold hast, ist natürlich, du hast im Gegensatz zu Aktien keine Dividende. Du kannst nur auf großen Kontrakten gedeckte Calls machen als Risikoabsicherung. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil gegenüber der Aktien. Oder die Aktien hast die Möglichkeit, bei größeren Titeln mit gedeckten Calls zu agieren. Du hast konstante Income Streams, speziell in Amerika, weil du hast die quartalsweise Dividendenzahlungen. In der Schweiz ist es nur einmal im Jahr, aber du hast in dem Sinn immer wieder was reinkommt und das entschädigt ja in zu gewissen Teilen dein Risiko, das du eingehst, wenn du Aktien kaufst.
Gehen wir ein bisschen auf die Anleger selber noch ein. Ich meine, momentan, wenn ich mit Investoren rede, die schon auch länger dabei sind an der Börse, wie jetzt du, war früher eher das Problem, an Informationen zu kommen. Und heute ist ja eigentlich das Problem, dass man zu viele Informationen hat. Also was braucht heute der heutige Anleger, um wirklich erfolgreich an der Börse zu sein?
Er braucht ein echtes Datenset von Informationen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du jetzt die Analystenberichte anschaust, und das schaue ich mir ja tagtäglich an, oder gibt es diese Kursschätzungen von den Banken, oder? Und die sind manchmal verwirrend, weil da gibt es Kursschätzungen sind einfach jenseits von Gut und Böse. Ich gebe dir ein Beispiel. Gab es Analysten, die haben vor 5 Jahren gesagt, Bitcoin geht auf $100 runter, oder? Heute sind wir bei 110.000 US-Dollar, oder? Ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass gewisse Analysten einfach einen Hidden Backdoor haben, um gewisse Positionen zu spielen, oder? Heute sage ich, ist es relativ wichtig, dass sich jeder die Meinung macht über das Produkt. Ich sage immer, einfaches Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel die Modeaktien anschaust, du gehst die Zürcher Bahnhofstraße durch, schaust, wie viele Leute bei Louis Vuitton vor der Türe sind, wie viel bei Cartier, wie viel bei Hermes und wie viel die Kering-Produkte kaufen, also Gucci. Und dann siehst du schon relativ schnell, was läuft in Sachen Demand. Und für mich ist es wichtig, dass man auch ein Bauchgefühl hat zu der Aktie, die man kauft, oder? Ein Beispiel, Basler Chemie, Novartis, Roche. Momentan Novartis richtig davon gegenüber der Roche, oder? War vor anderen Jahr, vor ein paar Jahren anders, oder? Du siehst hier, dass da ein neuer Manager da rein ist. Da musst du dich fragen, hat diese Strategie, kannst du dich anfreunden mit der Strategie des aktuellen Novartis-Chefs, was er da plant? Ich sage das Buch Unbossed und so. Das sind einfach gewisse Fragen. Ich glaube, das ist für mich wichtig, weil ich komme ja auch vom Journalismus, dass man sich einfach hinterfragt, was hinter der Fassade einer Firma, einer Person steckt, warum man dort investiert sein. Weil es ist eigentlich wie ein Fußballspieler oder ein Pferd, dass du Wetten machst und du sagst, hast du Vertrauen in den Manager, den CEO dieses Unternehmens, dass er das Unternehmen nach vorne bringt, oder? Und das sind diese Fragen, die ich mir eigentlich jeden Tag stelle, wenn ich eine Aktie empfehle oder zum Verkauf gebe, oder? Da gibt es Beispiele aus der Schweiz, zum Beispiel Nestlé, oder? Dann weiß man, wenn man die Zahlen ein bisschen vertiefter anschaut, ja, wie die Dividenden bezahlt werden, dass da viel auf Leverage ist. Die Aktienrückkäufe sind ja gigantisch bei Nestlé in den letzten 5-6 Jahren gewesen. Das Unternehmen ist ja nicht vorwärts gegangen. Für mich war Nestlé, ja, war Teil des SMIs, oder? Also ein groß wichtiger Teil. Und ich konnte mich anfreunden mit einer Nestlé-Aktie, weil ich bin der Meinung, das Produkt ist interessant. Aber du hast nicht eine Story, Investment-Story, warum du auf diese Aktie setzt. Also ich gehe nicht davon aus, zum Beispiel, dass bei Nestlé, um das konkret zu sagen, dass die Umsatzrendite oder Margen groß steigen. Ich sehe Nestlé in einem starken Konkurrenzumfeld tätig und hat nach meiner Meinung vor 3-4 Jahren mit dem vorhergehenden CEO zu stark auf vegane Produkte gesetzt und hat ja gesehen, dass viele Firmen, die in diesem Bereich tätig gewesen sind, im veganen Bereich und spezielle Ernährung relativ stark gefloppt haben.
Beyond Meat zum Beispiel.
Beyond Meat zum Beispiel, genau. Ich habe nicht diesen Namen sagen wollen. Und du siehst hier, das ist für mich Anlagestrategie, Wissensvermittlung und den Leuten etwas auf den Weg mitzugeben.
Gutes Stichwort bezüglich Wissensvermittlung. Wie siehst du die Rolle der Banken in der Finanzbildung? Weil Finanzbildung bekommen wir ja in der Schule eigentlich nicht. Also ich habe sie zumindest nicht bekommen. Ich habe auch eine kaufmännische Lehre gemacht, habe ich keine Finanzbildung bekommen. Wie siehst du die Rolle der Banken in diesem Thema? Oder wer müsste das deiner Meinung nach übernehmen, dieser Part?
Also ich sage jetzt mal, vielleicht, ich tue die Frage umkehren und sage, es gibt ein Wort auf Englisch, das heißt Trusted Advisor. Das ist, das sagt man so ein bisschen in Amerika, Werbung, die Bank sagt, ich bin ein Trusted Advisor zu dem Kunden, oder? Ich glaube, es geht um Vertrauensbildung, oder? Für mich geht es um Financial Literacy, oder? Ich habe früher viele Konferenzen gehalten, um genau den Leuten auf den Weg zu geben, was hinter einer Anlagestrategie steckt. Ich finde es für mich wichtig, dass ich mit einem Investor auf Augenhöhe diskutieren kann. Ich nehme ihn ins Boot mit, oder? Und sage, hey, schau mal, das sind die Möglichkeiten, was denkst du, oder? Und ich glaube, diesen Austausch, den pflege ich immer wie mehr. Und wir haben ja auch miteinander mit Webinars angefangen, oder? Also wir sind relativ stark jetzt auf diesem Weg, wo wir sagen, wir haben nichts zu verstecken. Wir sagen einfach, ja, wir wollen euch das beste Produkt präsentieren und sagen, das und das stimmt und das stimmt nicht. Das heißt, das schließen wir aus, oder? Das heißt, wir sagen uns konkret, wir machen die große Arbeit im Hintergrund und selektieren schon Spreu vom Weizen, sagen, ja, das macht nicht Sinn, dort wollen wir nicht investieren, weil die Komponenten nicht interessant sind für den Investor auf die nächsten 12 oder 18 Monate. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Langfristigkeit den Investoren beibringen, oder? Für mich ist sehr wichtig, weil die Leute sagen, ja, es gibt Leute, die können behaupten, sie machen 10 oder 20% pro Monat. Ich glaube es einfach nicht, oder? Weil wenn sie es könnten, wären sie nach einem Jahr bei 240% und jede Bank würde im Jahr ein Leverage geben bis zum Bach haben, dass sie dann auf 1000% wären mit 4- oder 5-fachem Leverage. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir Langfristigkeit präsentieren. Es ist auch wichtig, wenn wir in unseren Gesprächen, dass wir die Titel auswählen, dass die langfristig sind. Das heißt, sie sollen nicht nur heute gut sein, sondern auch morgen stark sein. Ich sage immer wieder, sie in der Musikszene, es gibt viele Bands, die hatten einen Hit of the Moment, oder?
Und das war One-Hit-Wonder.
Ja, ja, One-Hit-Wonder kann man sagen. Und dann war fertig, oder? Und für mich ist Banking Langfristigkeit, oder? Also ich rede mit Investoren seit 30 Jahren mit den gleichen Investoren, oder? Und bei mir ist es einfach so, dass die Pyramide immer wie breiter wird, immer wie mehr Leute machen mit. Und ich musste ihnen einfach jeden Tag oder jede Woche einfach Top-Leistung bringen, oder? Es ist eine Vertrauensbasis, man redet mit den Leuten. Das ist auch die Faszination, die wir jetzt haben miteinander mit den Webinaren, wo wir eigentlich in dem Sinn mit den Investoren sprechen. Wir hören ihnen zu, beantworten Fragen, erklären, warum diese Renditen möglich sind, was sind die Risiken, was sind die Möglichkeiten. Das heißt, wir gehen richtig tief rein und erzählen eigentlich die Geheimnisse eines Strategiekonzeptes.
Die Finanzbranche ist ja, es gibt ja sehr, sehr viele Produkte, wo man investieren kann. Wie siehst du, was sind so ETF-Zertifikate oder auch ein direktes Investment? Was ist deiner Meinung nach, wann passt wann welches Produkt? Also soll man am besten alles in ein Portfolio mixen oder kommt es auch auf den Anleger drauf an, auf den Zeithorizont? Was sind so deine Vorzüge, abgesehen jetzt von den Bear Reverse Convertible, da weiß ich, bist du ein sehr, sehr großer Fan davon. Aber was ist für dich so die ideale Beimischung?
Also ich gebe dir jetzt eine Frage, die Antwort auf deine Frage, die ist vielleicht atypisch. Ich fühle mich in erster Linie wie ein Arzt. Ich muss herausspüren, was will der Kunde? Wie alt ist er? Was sind seine Lebenshaltungskosten? Wie viel verdient er? In welcher Position ist er? Ist er in einer sicheren Position? Ist er in einer weniger sicheren Position? Bekommt er Kinder? Hat er noch Kinder? Hat er Verpflichtungen? Das heißt, für mich ist es zuerst einmal hineintauchen in die Welt des Kunden.
Also die Gesamtsituation des Kunden.
Ich sage immer das 360 Grad View. Und ich glaube, diese 360 Grad View, die verändern sich ja über die Jahre. Und das ist wichtig, dass man eine Basis hat mit dem Endinvest und sagt, du, was willst du überhaupt von mir? Was sind deine Erwartungen an mich? Wenn jemand mir sagt, du, ich möchte gerne 20% Rendite dieses Jahr haben, sage ich dir, weißt du was? Tut mir leid. Da bin ich die falsche Adresse. Warum sage ich das? Nicht, um ihn vor den Kopf zu stoßen, sondern sagen, schau mal, der Swiss Index hat in den letzten 70 Jahren laut PICTE 6,5-7% gemacht. Du mischst eine Rendite, die ist 2,5 oder 3-mal so hoch. Das ist unmöglich. Mit den normalen Risiken. Weil ich sage immer wieder aus Erfahrung, wenn Leute zu extrem Erwartungshaltung haben, dann werden sie nervös, wenn es einen Tag nicht in die richtige Richtung geht. Aber komme ich zu deiner Frage nochmal zurück. Wir haben eine Gesamtaufnahme mit dem Kunden. Wir müssen mit ihm eine Strategie entwickeln, sagen, das ist deine Zielrendite, die du unter normalen Marktverhältnissen erzielen möchtest. Wie können wir dir eine Rendite erzielen, die höher ist wie der Index? Du weißt aus der Finanzwelt, dass den Index zu schlagen normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit ist, oder? Und wir probieren natürlich mit smarten Investments genau das zu erreichen, mit ein wenig Risiko. Und dann komme ich zum Punkt. Also für mich optimale Vermögensaufbau, sage ich. Für mich ist wichtig, eine Aktie zu haben, als Beispiel, wo eine Dividendensteigerung drinnen hat. Okay? Also mal das Erste. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich meine Analyse-Tools einsetze, muss ich ja genau schauen, wie viel Prozent der Dividendenausschüttung sind aus dem Gewinn des Unternehmens genommen worden. Wir haben in der Schweizer Bankenwelt haben wir viele Beispiele gehabt, wo ja der ganze Gewinn des Unternehmens des Jahres in Dividenden an die Kunden ausgeschüttet wurde, also Investoren. Und dann man wusste ja, dass die Aktionäre 10% der Geschäftsleitung waren. Da wusstest du ja, es ist nicht eine langfristige Strategie. Für mich ist es auch wichtig, die Langfristigkeit der Strategie. In diesem Sinne sage ich, Aktien mit steigenden Dividendenausschüttungen sind für mich optimal. Obligationen habe ich ein bisschen ein Problem, außer Wir haben zum Beispiel Bankobligationen. Ich denke an französische Großbanken. Die haben zeitweise in Schweizer Franken jetzt bis vor kurzem 4,5-5% Rendite ausbezahlt. Sage ich, okay, das ist gut, auch wenn man davon ausgehen kann, dass zeitweise der Preis des Bonds unter 100% fällt. Dritter Schritt, was ich ganz wichtig finde, sind die ganzen Gold- und Rohstoffe, also Gold und Silber. Erdöl, bin ich meine, ist ein bisschen riskanter, weil wir da natürlich eine politische Komponente haben. Und dadurch sage ich, wenn ich jetzt das richtige Haus habe, dann wäre natürlich auch 10% Krypto, finde ich jetzt noch spannend, als spekulative Beimisch. Das heißt, du hast eine Pyramide aus, ich sage jetzt 60% Aktienwerten, du hast 20% Obligationen, 10% vielleicht Rohstoffe und 10% Commodities, und du tust eigentlich in dem Sinn den Aktienanteil tust du dann rauf und runter fahren im Hinblick auf deine Alterssituation und deine finanzielle, ob du zum Beispiel nachschießen kannst oder nicht. Was sage ich mit nachschießen? Wenn du zum Beispiel, du hast ein langfristiges Portfolio und die Aktienmärkte gehen 5 oder 10% nach unten, kannst du dann mal nachschießen, um die Einstandspreise der Aktien zu reduzieren. Also das sind relativ einfache Prinzipien, aber was wichtig ist für mich, keine Spekulation, nur Qualität.
Man hört immer wieder, dass die Märkte überbewertet sind, jetzt kommt der Crash. Wie stehst du zum Crash? Also kann man einen Crash überhaupt vorausschauen? Klar, es gibt vielleicht gewisse Indikatoren, aber ist das für dich überhaupt möglich? Und falls ja, wie soll man sich während einem Crash wirklich verhalten?
Also eine super spannende Frage. Ich sage, was sind die Indikatoren aus meiner langfristigen Erfahrung? Also zuerst einmal die Bezahlung der Geschäftsleitung.
Okay.
Also wenn ich sehe, dass da eine Bonanza stattfindet von der Geschäftsleitung in Sachen Gehälter, dann sind die ersten Warnzeichen für mich schon da. Das heißt, wir haben hier ein Sentiment, das meine ich nicht mehr zur Firma geht, weil man eine Identität hinter dieser Firma sieht.
Sieht man das Stand heute, deiner Meinung nach, diese Bonanza, oder sind wir noch nicht da?
Also ich kann dir ein konkretes Beispiel und den Namen der Bank zu nennen. In der Schweiz gab es eine Bank, die ist immer noch existieren. Die war vor Jahren richtig erfolgreich, aber hat auf einmal richtig Geld ausgeschüttet an seine Aktionäre und an die Geschäftsleitung. Heute ist sie richtig zusammengestürzt. Ich hatte viele Fragen zu dieser Firma. Leute sagen, ja, 4-5%, 6% Dividendenrendite, da muss ich dabei sein, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein Lieber, schau dir Swissquote an, schau dir UBS an, schau dir Bonkontonal Vaudois an, die zahlen weniger Dividendenrendite, oder? Und die sind immer noch da. Die steigen im Wert über die Jahre und diese Firma, die ist weg. Warum? Also sie ist nicht weg, sie ist immer noch existieren, aber sie ist nur noch ein Häufchen von dem, was sie früher war, oder? Und ich habe es dann gesehen, indem sie die Lokalitäten gewechselt haben von den Staaten am Zürichsee in das Herzen von Zürich, oder? Und ich habe gesagt, wenn du schon am Gestaden des Zürichsees, also 5 oder 6 Kilometer vom Paradeplatz entfernt und auf einmal in die Stadt reingehst und gigantische Räumlichkeiten mietest an bester Lage, da sage ich, da stimmt was nicht. Das sind genau diese Sentimente, die ich mir genau anschaue. Was ist los? Welche Leute kommen zu dieser Bank? Welches Qualität am Personal kommt rein? Expandieren sie? Was bieten sie an? Wie sind sie mit den Fees? Das sind alles so Geschichten, die ich mir genau anschaue.
Also dann haben wir also Managementlöhne oder Auszahlungen, genau, das ist mal ein Punkt. Was sind dann noch andere Punkte, wo du sagst, hey, so könnte man allenfalls einen Crash oder eine, eben, das ist ja wieder die Frage, was ist ein Crash oder eine Korrektur vorausschauen? Also ist das überhaupt möglich?
Ja, ich schaue mir relativ viele Finanzkennzahlen an, oder? Lieber Cyril. Und was für mich wichtig ist bei Finanzen, ist immer die Frage, wir haben kurzes Angedeutet mit einer Schweizer SMI-Firma, oder? Die relativ viel Geld nimmt, um jedes Jahr die Dividendensteigerung hinzukriegen, oder? Das Unternehmen ist, die Unternehmensgewinne sind flach, aber die Dividenden steigen seit 20, 30 Jahren jedes Jahr, oder? Sage ich, das ist ein Geschäftsmodell, das Konkurrenz, viele, also 20, 30, 40 Firmen, die sind im gleichen Bereich. Kann diese Firma auf längere Frist diese Dividendensteigerung durchkriegen, wenn ich ansehe, dass meine Modelle sagen, diese Firma wird zwischen 2022 und 2027 ungefähr 3-4% mehr EBIT zeigen? Dann sage ich dir lieber, Cyril, wenn du nachher siehst, dass die Dividendenausschüttung prozentual 4 oder 5-mal so hoch gesteigert wird wie der EBIT, dann sage ich dir, die Kennzahlen gehen nicht auf. Oder? Das heißt, wir haben hier eine Aktionärspolitik, die kurzfristig sensationell ist, aber langfristig keinen Bestand hat. Für mich ist Finanzstrategien eine richtig vertiefte Analyse, wo du jeden Morgens, habe ich dir gesagt, im Vorgespräch um 3 Uhr morgens immer aufstehen. Das ist diese Faszination. Ich kann in den Spiegel schauen und kann sagen, hey, François, du hast eine ethische, saubere Strategie, die du den Leuten näher bringen kannst. Natürlich gibt es keine Garantie, aber ich sage mir einfach, ich kämpfe, trainiere, mache, analysiere, lese Berichte, oder? Ich bin permanent am Berichte lesen, Nachrichtenmagazine, Fernsehen zu schauen, Internet, Spezialservices anzukaufen für die Datenanalysen, oder? Ich bin permanent am Drücken. Ich sage immer das Beispiel Roger Federer, oder? Man hat immer gemeint, er trainiert nicht so viel, dieser liebe Roger, oder? Aber man weiß, dass er manchmal um 11 Uhr nachts seinem Trainer angerufen hat und sagt, hey, schau, ich habe jetzt gesehen, wie mein Gegner einen neuen Schlag macht und sagt, kannst du mir das schauen, ob ich das auch machen kann? Das heißt, man ist permanent in den Märkten dabei und das hält mich jung, das fasziniert mich, oder? Und ich habe natürlich auch eine Verantwortung. Weißt du, ich glaube, Cyril, wir sind in einem Tätigkeitsumfeld, wo es auch um viel Verantwortung geht. Und ich möchte diese Verantwortung auch tragen und mitnehmen und sagen, ja, ich möchte gerne kämpfen für meine Investoren, weil ich habe Spaß, ich habe Freude und ich liebe meine Investoren, oder? Weil ich sage, es ist richtig spannend, auch mit diesen Leuten zu kommunizieren, weil, und das sage ich immer wieder, weil du hast natürlich neue Einflüsse, die du bekommst von deinen Investoren, sagen, hey, vielleicht siehst du es anders, oder? Und da stelle ich mir natürlich Fragen und sage, ja, ich komme auf sie zurück in einem Tag und sage, ja, macht Sinn oder macht nicht Sinn? Dann ist erstens mal, habe ich neue Inputs bekommen, kann schauen, ob ich sie verwerten kann oder nicht. Der Investor ist zufrieden, weil er sagt, hey, der hört mir ja zu. Das ist wie beim Arzt, wenn er sagt, er verschreibt Ihnen etwas, ohne zu hören. Ich höre zu und sage, vielleicht habe ich Nutzen und kann sagen, ja, das macht richtig Sinn, oder? Und dann kann ich das in meinen Modellen applizieren und umsetzen. Das heißt, ich habe immer wieder einen Erfahrungsvorsprung, den ich ausnutzen kann, für nicht nur für diesen Investor, sondern für eine Vielzahl von weiteren Investoren. Das ist wie ein Rattenschwanz, der kommt. Und das ist natürlich richtig spannend, weil du hast in dem Sinn aus dem Kontakt eines Investors hast diesen Multiplikatoreffekt mal 1000, 2000, 3000 und kannst das dann nicht direkt umsetzen.
Genau, also du sagst, wenn eben, also ein Crash vorauszuschauen ist extrem schwierig, ja. Man muss extrem tief eigentlich in der Materie drin sein.
Ja.
Und dann kann man gewisse Indikatoren frühzeitig erkennen.
Also ich sage es vielleicht andersrum. Du kannst vielleicht bei gewissen Firmen kannst du einen Crash sicher voraussehen. Ich gebe immer ein Beispiel. Eines meiner Lieblingsbeispiele war eine Schweizer, es sind immer noch eine Schweizer Firma, die ist im Online-Tätigbereich, also Online-Reisebüro. Und die ist an die Börse gekommen und die Banken haben extreme Kursziele rausgeschrieben. Sag, ja, kann nicht möglich sein. Warum kann es nicht möglich sein? Du hast keine Chance gegen Expedia, gegen Booking.com. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte dieses Geschäftsmodell checken. Was habe ich gemacht? Ich muss einen Veranstaltung nach Berlin. Habe selber das Ticket gebucht über diese Plattform und dann habe ich ein Ticket bezahlt, inklusive Flughafengebühren allem und Flug- und Aufschläge von Zürich, Berlin, am einen Tag hin und am Tag, also ohne Weekend nichts, von 89 Franken. Weißt du, was passiert ist? Die haben mir noch einen 30-frankigen Gutschein gegeben auf den offiziellen Swiss-Preis. Jetzt stell dir mal vor, du bekommst ein offizielles Swiss-Ticket mit 30 Franken Rabatt und der ist bei 89 Franken, fliegst du nach Berlin hin und zurück mit allen Gebühren. Das heißt, die haben sich eigentlich einen Markt eingekauft, den sie gar nicht hatten. Weil normal wäre ja niemand auf diese Webseite gegangen, aber sie sind auf die, das heißt, sie haben gekauft und natürlich die EBIT-Marge natürlich in den Boden gefallen. Das Firma hat natürlich große Verluste gemacht und die Erwartungshaltung, die Banken, wo das, den IPO begleiten, die waren gar nicht reell, weil du musst, wenn du in einen Markt dich einkaufst und du zahlst noch drauf, dann hat die Firma eigentlich gar keine Chance.
Also dann zusammengefasst kann man sagen, für den Gesamtmarkt schwierig, für einzelne Aktien, dann gibt es schon gewisse Indikatoren. Man muss wirklich das, ja, nicht der Geschäftsbereich vom Unternehmen verstehen. Wie verdient sie Geld und wie solide ist wirklich das Businessmodell, was ihr habt? Also sehr, sehr spannend.
Ich werde gleich vielleicht noch ein bisschen anhängen, ja, bis wir noch konkreten Beispielen kommen. Vielleicht siehst du mal Erdölpreise vor einem Jahr. Aktien von Fluggesellschaften, oder? Du hast gesehen, 30-40% ist der Ölpreis nach unten gegangen. Da verlierst du. Das ist ein Mini-Crash, also ein großer Crash, weil wenn du 30-40% auf dem Ölpreis verlierst, dann ist es schon ein Crash innerhalb von einem Jahr. Und die Aktien von Fluggesellschaften sind 40-50-60% nach oben gegangen. Also ich denke an Ryanair, ich denke an Deutsche Lufthansa, IAG aus England, oder wo die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia ist. Da siehst du, du hast auf einem Bereich hast du große Verluste, 40-50%. Auf der anderen Seite hast du große Gewinne. Das heißt, du hast nicht den Gesamtmarkt, der verliert, sondern einfach einzelne Sektoren. Und dann zum Schlusspunkt siehst du, dass wenn die Fluggesellschaften gut funktionieren, dann sind auch die Flugzeughersteller, ich denke an Airbus und an Boeing, die steigen dann richtig gehen durch die Decke. Du hast jetzt gesehen, den Aktienkurs von Airbus, ich glaube, das in den letzten 10 Jahren, ich glaube, 250% aufgegangen. Also das ist schon wahnsinnig, oder? Das heißt, du hast in dem Sinn das eine Freude des anderen Leids. Warum? Weil du hast ja viele kleinere Flugzeughersteller, die sind einfach pleite gegangen. Du hast nur noch die ganz Großen, du hast Boeing und die Airbus, das sind zwei Duopole, das ist relativ spannend. Und noch jetzt neuerdings aus die Comac aus China und noch die ATR. Und dann hast du ja gesehen, dass Embraer wurde ja aufgekauft, nein, nicht Embraer, das war die Canadair, das war Bombardier, wo ja aufgekauft wurde von Airbus, oder? Das heißt, die Kleinen wurden aufgekauft, du hast richtige Duopole, Oligopole, fast nicht, aber Duopole. Und dann musst du einfach sagen, ja, das ist ein interessantes Feld, weil wenn du jetzt 25 Flugzeugbauer hättest, würde Airbus nicht so gut laufen, oder? Und das ist das Beispiel mit den Fluggesellschaften, oder?
In einem Satz, wohin bewegen sich die Märkte?
Also, in einem Satz, ich sage, steigend für Trendsektoren.
Was motiviert dich weiterzumachen?
Der Kundenkontakt und natürlich den Teamspirit, den ich hier bei der Swissquote sehe.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Das ist schwierig. Ich sage, mach aus jedem Tag einen Tag deiner Biografie.
Was inspiriert dich außerhalb der Finanzwelt?
Meine Kunstsammlung.
Sie haben Unlocked gehört, präsentiert von Swissquote. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, folgen Sie uns in den sozialen Medien und entdecken Sie unseren YouTube-Kanal für noch mehr spannenden Content.
Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee, einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen, ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger bzw. eine Privatanlegerin sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen eine lizenzierte Beratungsperson konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulieren oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen von der Beratungsperson und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeitende und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank AG, reguliert durch die FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, reguliert durch die SISEC, Swissquote Bank Europe SA, reguliert durch die CSSF, Swissquote Limited, reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services Limited, reguliert durch die MFSA, Swissquote MAA Limited, reguliert durch die DFSA, Swissquote PTE, reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited, lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa Limited, überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. Swissquote spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anlegende ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Kryptovermögenswerten.